Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Rubrik Leseprobe. Ein Hörbeitrag aus den Sichtweisen, dem Magazin des DBSV. Theater ist auch nicht mehr das, was es mal war, sondern besser. Denn immer mehr Theater wollen Inklusion und bauen Barrieren ab. Auch das Düsseldorfer Schauspielhaus hat Kurs Richtung Inklusion genommen. Im Interview mit Sichtweisen-Redakteurin Ute Stefanie Mansion berichten der künstlerische Leiter am Jungen Schauspiel Düsseldorf, Stefan Fischer-Fels, und die Dramaturgin am Jungen Schauspiel, Kirsten Hess, über die Kursänderung.
Mein Name ist Stefan Fischer-Fels. Ich bin der künstlerische Leiter des Jungen Schauspiels in Düsseldorf und Teil der künstlerischen Leitung des gesamten Düsseldorfer Schauspielhauses.
Ich bin Kirstin Hess und Dramaturgin im Jungen Schauspiel.
Herr Fischer-Fels, erzählen Sie doch mal, wie es kam, dass sich das Düsseldorfer Schauspielhaus auf den Weg der Barrierefreiheit macht.
Ja, also ich muss dazu sagen, viel zu spät, weil ich finde im Nachhinein, was ich jetzt weiß seit anderthalb Jahren, das hätte ich gerne vor 10 Jahren gewusst, aber da habe ich mich noch nicht dafür interessiert und auch noch keine entsprechenden Informationen bekommen. Also man muss sagen, das ist erstmal das Bekenntnis eines Versäumnisses, finde ich sehr wichtig, dass wir das sagen. Aber das ist in anderen Bereichen ja auch so, also genauso mit der Debatte um Diversität haben wir sehr spät erst in Deutschland uns in den künstlerischen Institutionen darum angefangen zu kümmern. Aber das jetzt darum bitte umso mehr, haben wir uns gesagt. Wir sind Teil eines Projektes, das heißt Access Maker. Das hat die freie Gruppe Unlabel, die sehr im inklusiven Theater, Tanztheaterbereich, Theaterbereich unterwegs ist, hat dort eine Förderung bekommen, ich glaube von der EU. Das müssten wir nochmal verifizieren. Und hat 3 Theater in NRW eingeladen, nämlich das Theater Dortmund, die Commedia in Köln und das Düsseldorfer Schauspielhaus, sich fortzubilden über 3 Jahre. Und ich bin da einfach dann irgendwann mal dazugekommen, weil mir eine von den Verantwortlichen sagte, dass es wichtig ist, dass Leitungspersonen sich mit diesem Thema beschäftigen. Und da bin ich in einen einwöchigen Kurs in der Akademie Remscheid gegangen, der hieß Aesthetics of Access, also sozusagen die Ästhetik der Zugänglichkeit. Und nach 5 Tagen habe ich gesagt, was ich jetzt hier erfahren habe, das muss ich umsetzen. Was auf 2 Ebenen, das war für mich die Erkenntnis zu sagen, wir sind nicht inklusiv bisher, wir lassen Leute sozusagen nicht teilhaben an unseren künstlerischen Ergebnissen und haben das nicht im Blick gehabt bisher. Zweitens habe ich verstanden, dass es gerade auch für Kinder übrigens, deswegen glaube ich, ist Kindertheater eine fantastische Möglichkeit, um zu beginnen mit Inklusion, also oder Kinder, bei Kindern, ist Kindertheater ist der Ort, wo wir relativ wenige Voraussetzungen haben müssen. Also da können alle Kinder etwas Tolles erleben. Und die sagen nicht, aber Theater war doch nie früher anders oder sowas. Und die nehmen das, was wir ihnen zeigen, nehmen das ernst. Wenn es gut ist, dann finden sie es gut und dann machen sie mit. So, und also haben wir gesagt, das ist ein toller Anfang. Und die Hauptgeschichte war aber eben, dass ich gelernt habe in diesem Seminar, das ist sozusagen, die Engländer nennen das eine Dramaturgy of Impairment, also die Geschichten über Menschen, die nicht perfekt sein müssen, in keiner Weise, weder körperlich noch geistig noch sonst wie irgendwie, und dass das dass wir nicht die Norm von irgendwelchen perfekten Körpern oder Menschen haben sollten, sondern dass das Impairment, was heißt das nochmal, Beeinträchtigung heißt, glaube ich, Impairment, also dass wir alle Menschen mit Beeinträchtigungen sind und dass wir das feiern müssen und damit umgehen müssen und damit leben und daraus Geschichten erzählen müssen und nicht den genormten Körper oder den genormten Menschen. Und dann dachte ich, das ist eine richtige Philosophie, hinter die ich mich stellen möchte. Also von der ich überzeugt bin, dass ich solche Geschichten erzählen möchte.
Und welche Barrieren haben Sie da vorgefunden hier in den Häusern? Wie wurden die eruiert? Das sind ja wahrscheinlich recht viele, auch
nicht nur für Bilder und Seminare. Auf der Ebene der Räume haben wir festgestellt, also das ist jetzt ein großes Thema, wir haben tatsächlich hier eine Bühne, die Studiobühne, die ist nicht barrierefrei. Das wissen wir. Da wir aber umziehen ins Zentral am Hauptbahnhof ziemlich bald, haben wir jetzt gesagt, damit leben wir jetzt noch mal ein Jahr. Damit das, da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Wir haben aber die große Bühne, die ist barrierefrei erreichbar. Da kann man auch Rollstühle überall hinstellen. Und wir haben zumindest mal, sagen wir mal, die Hauptbühne, die, also mit der 80% unserer Zuschauer sind da drin, sind, es war erstmal barrierefrei. Aber mir ging es dann erstmal darum, dass ich sage, sind unsere Geschichten denn barrierefrei? Also welche Geschichten erzählen wir überhaupt? Und da ist natürlich völlig klar, dass für sehbehinderte Menschen Stücke, die keine Audiodeskription haben, die aber Tanztheater sind oder sowas, nicht zugänglich sind. Das ist einfach nicht machbar. Da haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da langsam Stück für Stück das aufbauen, dass es verständlich wird. Und das Gleiche auch natürlich, dass wir Gebärdensprache nehmen für nicht hörende Menschen und das auch langsam Stück für Stück einbauen. Ich habe verstanden, dass man dafür sehr viel wissen muss und dass wir aber trotzdem anfangen müssen. Also uns wurde immer gesagt, warte nicht, bis du alles kapiert hast, dann ist es schon 10 Jahre vorbei. Sondern fang an, mach Fehler, geh weiter, geh den nächsten Schritt. Und das haben wir so wirklich umgesetzt und machen jetzt eben mit dem Mädchen, das den Mond trank, eine Produktion, in der eine integrierte Audiodeskription zum ersten Mal versucht wird. Und mit Time to Shine, einem Stück im September, machen wir ein Stück, in dem eine integrierte Gebärdensprach-Performance im Stück drin ist, sodass man dieses Stück verstehen kann, wenn man es verstehen möchte, auch als Mensch, der nicht so gut hört. So, also da gehen wir jetzt konkrete Schritte auf der Bühne, um die Barrieren auf der Bühne in den Geschichten zu verhindern. Wir haben eine Schauspielerin engagiert, die mit einer Behinderung trotzdem ihre Schauspielausbildung gemacht hat und die eine wahnsinnige Geschichte von Diskriminierung und Ablehnung erlebt hat, bevor sie an einer Schauspielschule den Beruf lernen konnte, weil die alle gesagt haben, suchen Sie sich einen Platz hinter der Bühne, Sie werden doch eh nicht besetzt werden und sowas. Ne?
Darf ich fragen, welche Art von Behinderung die hat und an welcher Schauspielschule?
Ja, das ist ein ganz tolles Thema. Gibt es auch diesen Dokumentarfilm, der heißt Spielen oder nicht spielen. Den kann ich euch nochmal sagen. Also ein Dokumentarfilm, der gerade rausgekommen ist. Da ist sie eine der Protagonistinnen. Sie hat ein Carbonbein gespielt. Und wir haben die engagiert, weil sie eine großartige Schauspielerin ist. Nach einer Zeit im ersten inklusiven Schauspielstudio, das das Theater Wuppertal erfunden hat. Also wirklich, denen gebührt ein Denkmal, wirklich, weil die einfach gesagt haben, warum denn nicht? Wir müssen da Pioniere sein. Und Julia Janjes Schmidt, diese junge Schauspielerin, ist die erste Absolventin dieser Schule und wir haben sie ganz vollkommen integriert in unser Ensemble mit reingenommen als vollständige Schauspielerin, vollzählige, wie heißt das, vollgültige Schauspielerin, die alles spielt, die auch nicht Rollen spielt, in der es um Behinderung geht, sondern die alles spielt. Eine Königin oder eine Prinzessin oder also egal was auf einer Bühne kommt, sie spielt das und sie spielt in allen Stücken quasi mit. So, also das war ein großer Schritt, der was verändert hat in unserer Perspektive. Und die Julia hat uns ganz viel, also sehr freundlich, weil wir gesagt haben, du bist nicht unsere Inklusionsbeauftragte, du bist Schauspielerin. Wir müssen lernen, nicht du. Du bist auch nicht unsere Aufpasserin. Das überfordert jeden Menschen, das sein zu müssen. Aber sie hat uns zart darauf auf manche Dinge hingewiesen, dass auch Bühnenbilder zum Beispiel für behinderte Schauspieler vielleicht, wenn die unglaublich komplizierte Treppen haben oder sich drehen, vielleicht nicht accessible sind, also nicht bewältigbar sind. Oder dass ein Tanztheaterstück, ein ganz intensives Tanztheaterstück für jemanden, der ein künstliches Bein hat, dazu führen kann, dass das extrem schmerzt oder sogar kaputt gehen kann, so ein Bein. Also, ne, dass wir in jeder Hinsicht sensibel sein müssen für die Bedürfnisse jedes Menschen, aber auch eines Menschen, der zum Beispiel ein Carbonbein hat. So. Und das macht mit uns was, also weil ich versuche ja immer aus dem Einzelfall das Generelle zu verstehen. Und der Einzelfall sagt, wir müssen eigentlich auf jeden Menschen achten, auf seine Stärken, auf seine Schwächen. Egal, ob das jetzt die Julia ist oder ob das ein anderer Schauspieler ist. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, darauf müssen wir lernen zu achten. Und das haben wir, also das tun viele Betriebe nicht, aber wir auch nicht besonders. Aber wir müssen es lernen.
Sie hatten mal, als Sie mal über den Weg des Schauspielhauses zur Barrierefreiheit referiert haben, erwähnt, dass dabei den Künstlerinnen und Künstlern Vorbehalte gab. Welche Vorbehalte waren das?
Ja, also man könnte Zum Beispiel haben wir gelernt, was eine Relaxed Performance ist. Mhm. Also, ne, dass Menschen mit neurodiversen Merkmalen, vielleicht nicht so ganz so heftige Lichtton-Trigger-Momente gegeben werden, dass es offene Türen gibt, dass das Licht gedimmt ist, dass man einen Raum hat, in dem man sich zurückziehen kann und dann aber wieder reinkommen kann. Lauter so Sachen. Und dann haben wir das mal im Bestehende, weil wir wollten ja anfangen. Ne? Wir hatten ja so Lust, jetzt einfach nicht zu warten, bis irgendwann mal eine Produktion relaxed ist, sondern wir haben es einfach auf bestimmte Stücke raufgebaut. Und dann kamen die Schauspieler und sagen, das verändert die Inszenierung. Das tut der Inszenierung nicht gut, weil dann manche Dinge nicht mehr so gespielt werden können, wie sie geprobt sind. Das ist eigentlich eine Veränderung der Inszenierung, die aber das Stück nicht besser macht. Also haben wir festgestellt, dass wir das jetzt eher ein bisschen wieder zurückfahren müssen und die Dinge von vornherein, also von Probenbeginn an relaxed denken müssen und nicht sozusagen oben auf oktroyieren müssen auf etwas, was es schon gibt. Da gab es so mal, also die Schauspieler haben alle gesagt, wir tragen dieses Projekt mit vollem Herzen mit, aber bitte bedenkt, was ihr tut, wenn ihr es tut. Also bringt uns nicht in Situationen, die wir dann nicht bewältigen können als Schauspieler. Also plant es gut, nehmt uns mit in die Gedanken rein.
Was ist denn noch geplant für die Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt auch gebäudetechnisch, ne? Im Schauspielhaus am Gustav-Gründgens-Platz sind da noch jede Menge Barrieren.
Also wir haben das nochmal überprüft, da haben wir zum Beispiel in unserem Gespräch mit dem Behindertenrat hatten wir zum Beispiel nochmal die Frage nach den Toiletten im Schauspielhaus. Das haben wir überprüft, da haben wir festgestellt, dass das Wegeleitsystem das falsch ist. Die Toiletten gibt es alle, und zwar auch genauso, wie sie vorschriftsmäßig und gut wären für Behinderte, aber das Wegeleitsystem ist so, dass man es nur erkennen kann, wenn man es weiß. Und das ist natürlich Quatsch. Und das verändern wir jetzt.
So. Ja, und die Treppen sind nicht markiert und der Aufzug nicht gut auffindbar und der Boden teilweise marmoriert, dass man Stufen nicht erkennt. Ja. Und schwierig. Ja. Also ich fand es sehr, sehr schwer, als ich da... Ja. In diesem Jahr im März Weltfrauentag war.
Aber das sind auch
die Glastüren nicht markiert, dass man gegenrennt.
Aber das sind auch so künstlerische Sachen eigentlich, also die jenseits der Bühne stattfinden. Also gerade wenn Sie jetzt über den Gründgensplatz, das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Und es ist ja nicht so, dass zum Beispiel niemand im Haus was ändern will, aber es ist unglaublich schwer ranzukommen, weil es unter Denkmalschutz steht. Genau dieser Boden, genau diese Stufen, die Farbe des Teppichs muss genau die sein. Und ehrlich gesagt stolpern tatsächlich auf Stufen auch nicht nur Leute, die sich, also da ist schon was dran. Ja, und genauso die Entscheidung für diese Toiletten, die ja niemand gut findet, wenn wir jetzt mal aus dem Nähkästchen, ist halt eine künstlerische, total schön, schwarze Wand, man sieht nicht, wo die Tür ist. Super, finden manche, die das eben designt haben. Und das ist so, glaube ich, auch das Neue, was wir alle eben lernen müssen, besonders wenn wir eben privilegiert sind und uns noch nicht mit Barrieren beschäftigen mussten, dass sozusagen, wie kann man das, und das könnte ich jetzt zurück überführen über die Frage auf der Bühne, wenn ich jetzt mit einem Regisseur arbeite wie Jan Gehler, der hatte Interesse, die integrierte Audiodeskription in diese Produktion reinzunehmen. Und trotzdem arbeiten wir natürlich auf erarbeiteten künstlerischen Routinen, kann ich mal so sagen. Die sind auch ganz gut und wichtig, wenn man so ein Sicherheitsbett braucht. Und die verlassen wir jetzt natürlich, weil wir Dinge tun, die wir vorher nicht getan haben. Das ist aber auch voll in Ordnung, weil Leute, die mit Barrieren konfrontiert sind, müssen ja den ganzen Tag mit solchen Unsicherheiten umgehen. Und für uns ist es aber neu. Wir waren ja privilegiert bis eben. Ne? Und das ist aber dann, wenn man es tut, auch ganz interessant und wiederum künstlerisch inspirierend, wenn man eben sich überlegt, wie kann ich einen Dialog so gestalten, dass auch wenn ich nicht genau sehe oder sogar gar nicht sehe, wer gerade auftritt, ich das hören kann. Also dann haben wir zum Beispiel auch ein Kostüm versucht, das umzusetzen. Also dass Gerland immer diese lauten Absätze hat oder Ignatia, das sie eben gesehen hat, diese langen Nägel, mit denen wir sie immer, die Figur immer klimpern muss. Und das war zum Beispiel eine Arbeit, weil wiederum der Darsteller dachte, ich kann doch nicht immer mit diesen Nägeln klimpern. Wir sagten, doch, das ist die wichtige Info, dass zum Zeitpunkt deines Auftrittes, wo jemand, der dich sieht, ja sieht, du trittst jetzt auf, jemand, der dich nur hören kann, die gleiche Info zum gleichen Zeitpunkt bekommt. Das ist aber super neu aus dem Schauspiel rausgedacht, einfach aus dem, dass wir gewohnt sind.
Du bist jetzt ein bisschen abgekommen, weil die Frage war ja nochmal den Räumlichkeiten. Ja. Es ist, also ich kann jetzt nicht für das Gründgensplatz sprechen, weil ich weiß nur, dass wir das aufgenommen haben, welche Fragen es dazu gibt und die jetzt abarbeiten. Mhm. Und Kirstin hat beschrieben, dass das nichts ist, was man einfach, was ich oder was irgendjemand mal eben so machen kann. Da muss eventuell sogar Genehmigungen eingeholt werden und sowas.
Inwiefern werden denn Menschen mit Behinderung in die Planungen einbezogen?
Na, wenn wir ein Projekt machen, das nächste Projekt ist eben mit Gebärden, SprachperformerInnen, GebärdensprachdolmetscherInnen. Da kommt auch ein Experte aus England, Ben Glover. Immer wenn wir uns mit einem neuen Thema beschäftigen, das sozusagen irgendwo im Bereich Inklusion angelegt ist, holen wir uns Experten dazu, die uns beraten. So. Darüber hinaus habe ich mal überlegt, habe aber noch nicht die Kraft gehabt, das umzusetzen, dass wir einen lockeren Beirat gründen von verschiedenen Menschen mit Behinderung, die, mit denen man sich alle halbe Jahre oder was auch immer, wie auch immer, in irgendeiner Reihenfolge trifft und einfach Dinge immer systematisch bespricht, dass wir sozusagen uns selber zwingen, immer dran zu bleiben, weil jemand sagt, wir haben aber einen Termin miteinander, lass uns reden. So, das muss ich aber, alles was Veränderung heißt, ist, also unsere Aufgabe ist Kunst zu machen, alles was Veränderung heißt, geht on top. Das geht oben, das müssen wir mit der zusätzlichen Energie, das geht manchmal bis spät in die Nacht rein und bis morgens früh um 8 dass man, oder um 7, dass man anfängt, sich mit Dingen zu beschäftigen, weil unsere Hauptaufgabe ist ja nicht weniger geworden, sondern wir wollen etwas zusätzlich tun, damit sich diese Hauptaufgabe verändern kann. Und das braucht Geld, das braucht Zeit, das braucht Konzentration, es braucht Kraft und die muss man irgendwo herholen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mir schon gedacht, dass es unglaublich toll wäre, wenn wir eine Stelle hätten, die Inklusion als Querschnittsaufgabe in unserem Haus durchsetzt, ne? oder überprüft. Auf der Personalebene, auf der Publikumsebene, auf der Produktionsebene.
So eine Inklusionsberaterin.
Eine Inklusionsberatung oder eine Inklusionsbeauftragte. Wir haben das in dem Diversitätsbereich über das 360-Grad-Programm der Bundeskulturstiftung gehabt, für 4 Jahre, haben es immer noch, und das hat das Theater verändert. Weil jemand, also im Moment bin ich so einer der Leute, die das in dieses Haus tragen, und ich bin völlig überfordert mit dieser Aufgabe. Ich kann das gar nicht wahrnehmen. Die Kraft zu haben, das in die Gremien reinzutragen, Kontakte zu machen, Termine zu machen, zu sagen, heute sprechen wir 2 Stunden über dieses Thema, wo ich doch selber erst lerne, das ist eine komplette Überforderung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da rauskommen sollen, weil wer gibt mir Geld für 4 Jahre für eine Stelle? Die Idee habe ich noch nicht.
Aber das ist auch Teil dieses Transformationsprozesses, das merken wir auch, wenn wir uns jetzt hier beschäftigen mit der Produktion, die ihr gerade gesehen habt. Und dann frage ich zum Beispiel eine Abteilung, wie machen wir die und die Arbeit, meinetwegen Öffentlichkeitsarbeit oder Einlasspersonal oder so. Und dann wird gesagt, da kannst du uns dann briefen. Und dann muss ich immer dazu sagen, dass ich das nicht kann, weil ich ja selber Lernende bin. Also was müssen wir? Wir müssen erstmal die Fragestellungen finden. Wen brauchen wir, um was zu tun? Aber zurückkommt auf die Frage, wir hatten durch dieses tolle Programm, was wirklich ein Geschenk ist, Access Maker bei Unlabel, schon einige Gruppen, die gerade im Gründgensplatz eben durchs Haus gegangen sind und genau diese Stellen, die Sie auch beschrieben haben, auch beschrieben haben. Also es gibt da jetzt schon Kenntnis drüber. Oder es ist zum Beispiel bei dem Einlasspersonal, die als erstes ja an den Türen stehen und einem zuerst begegnen, wenn man zum Theater kommt. Auch eine riesen Offenheit, aber auch da war es toll, dass sie eben Gruppen, verschiedenen Gruppen, mal sehbeeinträchtigt, mal lernbeeinträchtigt, andere Hinweise brauchend, als wir im Theater gewohnt sind, die wir geben. Ich habe manchmal so das Gefühl, von Starbucks Kaffee bestellen ist ja echt kompliziert für mich zumindest, weil so viele Fragen, also es kommen wahnsinnig viele Fragen, bis ich zu diesem Getränk komme. Und es gibt so eine Auswahl von auch Worten, die ich gar nicht weiß, ich weiß bis heute nicht, was ein Flat White Whatever ist. Ich weiß es einfach nicht und es überfordert mich. Und so kann ich aber auch sagen, dass ich weiß, für mich ist mein Theater total logisch in seiner Struktur, aber nicht für jeden da draußen. Und das ist, glaube ich, die große Transformation, die man eben jetzt begehen muss. Und also eins wissen wir schon, nicht alleine, sondern Leute, die Experten sind, weil sie vielleicht von einer Barriere betroffen sind, dazu holen. Das tun wir auch. Und eben dann ist es halt noch diese Krux oder diese Doppelbelastung, dass man gleichzeitig eben selbstlernend ist und schon Experte für die anderen Kollegen sein soll. Das kann gar nicht so gut funktionieren. Und wirklich ins Haus transformieren zu bringen, und ich glaube, das ist gar nicht so besonders bei uns, sondern überall gleich, wo man den Weg beginnt, kommen halt immer mehr Fragen. Das ist ja aber auch toll, weil dann kann man vielleicht, also bestenfalls, immer mehr Hürden auch abbauen.
Arbeiten Sie dann noch zusammen mit Access Maker? Oder
ja, ist das, die sind noch über ein Jahr, und okay, wir werden uns auch verabreden darüber hinaus, wie wir weiterarbeiten können, damit wir in diesem Kontakt bleiben und weiter lernen können, weil das muss ja verstetigt werden. Es hilft ja gar nichts, wenn wir das jetzt machen und danach nichts passiert. Also sozusagen das nicht. Es muss in die Strukturen rein. Das ist uns vollkommen klar. Also auch Öffentlichkeitsarbeit wird eine barrierefreie Webseite angestrebt. Auch mal überprüfen. Und habt ihr den im Foyer den Touchtable gesehen?
Natürlich.
Und auch befühlt?
Ja.
Und gehört?
Ich habe ja den Outlook-Stift habe ich mal. Dann fing das Stück an. Ne? Ich habe eine Station mit dem Outlook-Stift.
Ja. Also auch damit würde ich wahnsinnig gerne weiter experimentieren, dass man eben so eine erste Möglichkeit hat. Auch, also jedes Kind geht gerne an diesen Tisch ran, befühlt einen Stoff, hört da mal rein und sagt, jetzt weiß ich ein bisschen mehr über das, was mich erwartet.
Ja. So. Also wir haben seit dieser Spielzeit für ausgewählte Produktionen und wollen es nach und nach für alle anbieten, den Touchtable mit ins Haus genommen, gelernt aus anderen Ländern und eben durch Unlabel und im Programm Access Maker, dass es sozusagen schön ist, wenn man ankommt. Ist ja immer die Frage, wie begrüßt man? Ich glaube, da sind wir im jungen Schauspiel schon immer, also in allen Kinder- und Jugendtheatern würde ich sagen, ganz offen, dass man weiß, dass nicht nur Karte abreißen, sondern hey, du bist willkommen. Und dann hat man jetzt eben neu bei uns diesen Touchtable. Das heißt, man kann schon Materialien, die gleich auf der Bühne vorkommen werden, vorher einmal kennenlernen, indem man sie eben auch haptisch wahrnehmen kann. Also beispielsweise bestimmte Stoffe, die ja manchmal auch, wie im heutigen Stück, das Mädchen, das im Mond trank, vielleicht bestimmt wie klingen. Oder eben Informationen, das haben wir jetzt ganz besonders gelernt von unserer Partnerschule in dem Förderschwerpunkt Sehen, der Karl-Tiedenberg-Schule in Düsseldorf. Die arbeiten unter anderem mit dem Tool des Anybook-Stiftes. In den Stift kann man auch bestimmte Codefelder halten und dann kann der Lautsprecher aktiviert werden und man hört eine Information, die wir vorher vorbereitet haben. Also zum Beispiel stellen wir so die Figuren vor. Und wer eben sehen kann, kann sich dazu bei uns die Figurine anschauen, dann auch ein Foto von der entsprechenden Schauspielerin oder Schauspieler in Kostüm. Und dann haben wir nochmal die Figurinen auch von der Schule gelernt, in ihren Outlines haptisch nachfühlbar, sodass man zum Beispiel ein Ausmaß von bemerkt, dass ein Sumpfmonster Glerk wirklich eine andere Form hat als eine Schwester Ignatia, die ganz hoch gewachsen ist. So. Und das versuchen wir eben, so einen haptischen, sinnlichen Eindruck.
Und dann gibt es auch die Touch-Tour.
Und bei diesem Stück haben wir eben auch besonders auf Anfrage und an Wochenendvorstellungen sind wir einfach immer da für Menschen mit Sehbeeinträchtigung, die Touch-Tour. Und da haben wir ausgewählte, explizite Kostümteile auf einem Ständer vorbereitet und auch das Sumpfmonster Glerk beispielsweise oder die Handschuhe mit den langen Nägeln der Schwester Ignatia, die ja sozusagen das akustische Signal sind. Das heißt, wer dann sehbeeinträchtigt ist, kann eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bis eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn sich diesen Kostümen widmen. Und wir beschreiben dann die Kostüme. Das ist auch eine Art Einführung, wenn man schon mal die Figuren kennenlernt. Und zum Beispiel eben auch, woran man sie erkennen kann im akustischen Sinne. Also dann geben wir die Handschuhe in die Hand. Man kann diese Nägel klimpern hören, die ja metallisch sind. Und wir geben die Information, immer wenn du das hörst, weißt du, Schwester Ignatia tritt gerade auf, zum Beispiel. Oder wir geben das Ausmaß, man darf mal das Sumpfmonster Glerk anfassen, was auch Erwachsene gern tun, aber für Kinder besonders toll, weil es einfach so groß ist. Man kann nicht oben auf den Scheitelpunkt fassen, selbst viele Erwachsene können es nicht. Man kann mal drum fassen und merkt, nicht ein und manchmal auch nicht zwei Menschen reichen. Und dann haben eben Zuschauende oder Zuhörende eben den Eindruck, immer wenn Sumpfmonster Glerk spricht, ist das, was das für Ausmaße hat, dieses Wesen. So. Mhm. Und einfach eine Vorstellung davon, wer jetzt gerade da ist.
Holen Sie sich dann auch Rat bei anderen Häusern, die schon länger mit Barrierefreiheit arbeiten?
Also, na, erstmal sind wir mit Dortmund und Köln in einem richtig intensiven Austausch. Also alle paar Monate gibt es ein gemeinsames Meeting, wo wir unsere Erfahrungen austauschen und so sozusagen, was hat funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Das ist absolut fantastisch, weil wir alle Lernende sind, aber uns gegenseitig sozusagen bestärken können und auch so Wege aufzeigen können. Und so viel, ehrlich gesagt, so wahnsinnig viele Theater, die schon sehr weit sind, habe ich in England kennengelernt. Da gibt es eine ganz große Bewegung, von der die waren aber alle bei diesem Workshop. Also ich habe an zwei Workshops teilgenommen, die eine Woche lang gingen. Und da waren aus England relevante Personen da, auch Belgien war dabei. Und die, hatte ich das Gefühl, sind ein bisschen weiter als wir im Künstler- und im Theaterbereich. Und da konnte man wahnsinnig viel. Also, da haben wir auch Videos mal geguckt von Inszenierungen oder Tipps bekommen. So von Ben Glover kannst du vielleicht mal erzählen, den wir dann hierher engagiert haben. Der kommt aus England jetzt für diese Produktion Time to Shine.
Also Ben Glover ist selber ein tauber Video- und Creative Caption Artist und arbeitet sehr viel in verschiedenen Inszenierungen, die ja in England eben unterschiedlich sind, so ein bisschen wie ein Label, also aus der Community herauskommen. Da ist er auch aktiv, aber eben auch, dass es in England ja zumindest gefordert wird von allen Bühnen, dass man eben bestimmte Zugänge schafft und dann auch wieder Beratung braucht. Und den habe ich wiederum in einem dieser Wochenseminare von Unlabel kennengelernt. Und dann haben wir so gesprochen über die Produktion, die jetzt nächste Woche bei uns beginnt. Das war damals aber noch im Winter. Und dass wir eigentlich noch eine begleitende Person mit mehr Erfahrung, als wir selber haben, brauchen. Und der wird jetzt Teil des Inszenierungsteams werden. Und was für uns irgendwie ganz hilfreich ist, ist, dass er hat ein Cochlea-Implantat und spricht auch. Er braucht trotzdem Sign Language Assistance. Aber eigentlich können wir sehr kurzfristig, also wir konnten zum Beispiel einfach miteinander zoomen ohne eine Arbeitsassistenz, um uns erstmal kennenzulernen mit den Leuten, die nicht beim Seminar waren. Das war insofern sozusagen für so Neulinge wie uns erstmal eine gute Einstiegssituation. Aber hier bei dem Mädchen, das den Mond trank, hatten wir auch Beratung von dem Büro Hörformart, die eben sehr viel im Musiktheater im Revier die traditionelle Audiodeskription machen. Und die Linda Wolf und die Silvie Ebelt, also vor allem Linda Wolf war auf Proben auch. Silvie Ebelt haben wir einfach einmal eine Produktion in mir angeguckt und dann eben erfahren, wie sie das in der traditionellen Art und Weise dort die Oper zugänglich macht. Und das war schon auch, es ist einfach hilfreich, sich mit viel vollzusaugen, um dann so eine eigene Entscheidung zu treffen, wie gehen wir den Weg für diese Arbeit, die ja auch ein kindliches Publikum ab 6 Jahren hat. Es hat eh nochmal, wir sind zum Beispiel nicht sicher und auch die Beratung, die wir hatten, ob eine traditionelle Audiodeskription für Kinder so toll wäre. Also zusätzlich zu dem, was ich von der Bühne höre, eine ständige Zusatzinfo über Kopfhörer zu bekommen, ist vielleicht gar nicht so, aber man weiß es nicht. Ne? Aber es ist vielleicht einfach toll, dass zumindest die Kinder zum gleichen Zeitpunkt die Infos wie alle im Saal bekommen.
Ja, ich stelle mir das als Laie jetzt mal so komisch vor. Ich möchte gern, dass die Kinder keine Kopfhörer aufsetzen müssen, sondern dass die ganze Atmosphäre, auch die Reaktionen mitbekommen. Das ist für mich existenziell. Deswegen war für mich die einzige Möglichkeit, eine integrierte Audiodeskription zu denken. Wenn wir das damit Erfahrung haben, kann man ja vielleicht nochmal andere Wege gehen. Aber für mich ist das, die Reaktion der Kinder ist mindestens genauso wichtig wie die Vorstellung selber. Und das geht dann schwer, glaube ich, wenn du nur an der Tonschiene auf dem Kopfhörer hörst. Vermute ich.
Gab es denn schon Feedback von beeinträchtigten Kindern, die
ja.
hier?
Ja, das war so, dass wir Tränen in den Augen hatten vor Rührung und vor Glück, weil die waren ganz begeistert. Die haben den größten Applaus gegeben, den jemals an diesem Theater passiert ist. Weil die auch sehr dankbar waren und haben gesagt, sowas haben wir noch nie miterleben dürfen.
Mhm. Haben denn Schauspielerinnen und Schauspieler mit Behinderung künftig eine Chance in Düsseldorf?
Ja.
Auf der Bühne zu stehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hängt immer von der einzelnen Person ab. Die Julia Janjes-Schmidt haben wir nicht engagiert wegen ihres Carbonbeins, sondern weil sie eine großartige Schauspielerin ist. So, aber wir haben sie eingeladen, selbstverständlich, neben anderen auch, und haben sie ausgewählt. Und so würde ich das bei jedem machen, der sich bewirbt oder von dem wir hören und mit der Lust hat, an einem Theater wie unserem zu arbeiten. Den würden wir kennenlernen und wenn das passt, das muss menschlich passen, das muss künstlerisch passen, das muss auf 1000 Ebenen passen. Ich würde es niemals als Charity machen, um irgendwas durchzusetzen, sondern nur, wenn es wirklich für alle Seiten ein Gesamtpaket ist, das stimmt.
Jetzt haben ja Menschen mit Behinderung kaum Chance, an eine Schauspielschule zu kommen.
Ja, das muss
ich. Können Sie dann trotzdem die Leute vorspielen lassen? Oder?
Nein, wenn die keine Ausbildung haben, haben sie keine Chance.
Aber die haben ja auch keine Chance, in die Schauspielschule zu kommen.
Das kann ich aber nicht lösen, das kann ich politisch lösen, kulturpolitisch, indem ich mit Schauspielschulen, mit Politik über die Zugangsbeschränkungen an Schauspielschulen spreche. Aber das ist ein anderes Feld. Da kann ich mich engagieren dafür. Da gibt es auch schon Gespräche. Aber die Schauspielschulen sind, die Schauspielschulen bilden aus, weil sie denken, sie wissen, was gebraucht wird. Und nicht immer kriegen die, also sagen wir mit etwas nachträglich kriegen sie mit, dass die Theater manchmal schon weiter sind und eigentlich, sagen wir mal, einen größeren Bedarf hätten an einer großen, weit gefassten Diversität in Körpern, in Behinderungen, in Diversitäts, migrantischen Diversitätsformen und so weiter und so weiter. Das bildet sich noch nicht ab. Das ist ein riesiges gesellschaftliches Problem, das in den Schulen beginnt, weil vielleicht, wenn du, ich sag mal, irgendwie vielleicht aus einem Haus, aus einer Familie kommst, die nicht mit dem Opernabo geboren ist, dann kriegst du noch nicht mal mit, dann musst du erst mal irgendwo suchen, dass man diesen Beruf überhaupt studieren kann. Dann ist dieser Beruf prekär. Also ich empfehle niemandem, Schauspieler zu werden, weil das ist ein prekär bezahlter Beruf, wo du nicht weißt, ob du den dein Leben lang machen kannst. Wir haben hier einen Schauspieler, der kriegt von seinen Eltern öfter mal die Frage, ob er nicht lieber einen ordentlichen Beruf ergreifen will, weil das hätte doch keine Zukunft und es sei doch finanziell auch nicht so, wie seine Schwester, die Anwältin geworden ist. Also so, man muss verrückt sein, um Schauspieler zu werden. Und zwar egal, ob man behindert verrückt ist oder anders verrückt ist. Man muss das wollen und wirklich also eine Art Besessenheit haben, weil das ist kein Beruf, den man wirklich empfehlen kann. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Traumberuf, weil dieses sich ausdrücken, sich selbst verwirklichen, strahlen auf der Bühne, Applaus kriegen, in Rollen schlüpfen, das ist alles unglaublich aufregend. Und dafür die Zugänge zu schaffen für eine große, also sage die Abbildung der Stadtgesellschaft, es ist überhaupt noch nicht geglückt. Wir sind da richtig im Mittelalter noch.
Wie stehen Sie denn zum Thema Cripping Up, also wenn Schauspieler ohne Behinderung Menschen mit Behinderung spielen?
Wir haben vor 7 Jahren ein Stück gemacht, das hieß Mr. Handicap, über einen Jungen, ein absolut empowerndes, mutmachendes Stück über einen Jungen mit einer Behinderung. Ich habe leider vergessen, was das für eine Behinderung war. Gespielt von einem der besten Schauspieler unseres Ensembles, der sich wirklich also intensiv mit den Menschen getroffen hat, die er da darstellen sollte und dann aber als Nichtbehinderter gespielt hat. Das würde ich heute nicht mehr machen. Damals war ich vollkommen begeistert über die grandiose Darstellung dieses Schauspielers und wie er sich da reingearbeitet hat. Und die Kinder, also jetzt mal Cripping Up, verstehe ich. Wenn ich mal ganz naiv herangehe, waren die Kinder, die diese Behinderung hatten, die fühlten sich so dermaßen empowered von diesem Schauspieler, von der Darstellung von sich, von durch einen grandiosen Schauspieler auf der Bühne, dass ich damals nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das politisch in Frage gestellt werden könnte. Das habe ich jetzt verstanden aus anderen Gründen, aber damals fand ich es grandios.
Aber das bringt eigentlich nochmal die Frage zur Ausbildung, weil die Kinder, die uns auch begleitet haben, also weil das ist schon ganz deutlich, im Jungenschauspiel kommen ganz viele Schulen auch mit Förderbedarf gerne hin, das schon immer. Und die uns begleitet haben und auch eben diesen Schauspieler sehr ermutigt haben, weil natürlich hat er auch gefragt, ob das okay ist, wenn er das spielt und muss das nicht anders und so. Also wir haben da auch viel in Vorbereitung einfach Kontakte gehabt und die haben immer gesagt, hey, aber du kannst halt schauspielen, deswegen musst du das machen. Und das ist eigentlich, dieses schließt den Kreis zu der Frage, wer wird eigentlich ausgebildet? Ja. Weil wenn es keine Leute gibt, die ausgebildet werden, was können wir dann tun sozusagen? Also natürlich haben wir auch die Formate auf Bühnen. Wir haben ja selber hier auch im Stadtkollektiv der Sparte Leute, wo Leute ohne Ausbildung die auch sehr gut Theater machen können. Das ist keine Frage, nur anders. Also zum Beispiel vielleicht nicht so oft wiederholen können, wie wir das im Repertoire aber zeigen wollen. Oder überhaupt nicht so oft Zeit haben, weil man hat ja noch einen anderen Brotberuf oder ist Schülerin oder so. Ne? Also wie kann das wirklich in eine berufliche Situation führen, Aber da würde ich auch sagen, nochmal dich unterstützend, es gab lange, 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 wurden einfach dicke Menschen nicht auf Schauspielschulen aufgenommen. Es wurden wahnsinnig lange nicht Leute mit einem vermeintlich sichtbaren, dem sogenannten Migrationshintergrund auf Schauspielschulen aufgenommen. Weil immer es hieß, wir kriegen euch nicht an die Theater vermittelt. Und es war immer sozusagen, das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, aber ich denke, dasselbe wird genauso auch in inklusiven Fragen passieren. Die Schulen müssen sich verändern und werden das auch.
Und nochmal zu dem Cripping-Up-Thema. Wenn ich die Diversitätsdebatte richtig verstanden habe, dann muss ich ein diverses Ensemble gründen, in der zum Beispiel auch behinderte Menschen Teil des Ensembles sind. Das heißt aber dann, wenn ich das habe, nicht, dass der Behinderte den Behinderten spielt, sondern dann heißt es, dass der Behinderte irgendwen spielt und ein anderer vielleicht den Behinderten. Weil es geht dann sozusagen um das Ensemble, das ein anderes Bild vermittelt als das Bild vermittelt, das eine Stadtgesellschaft repräsentieren soll. Und das heißt nicht, dass ich den Behinderten kaufe, damit er immer Behinderte spielt. Das wäre ja schon wieder eine neue Form von Diskriminierung.
Ja. Wenn das Ganze ein Projekt ist, wie geht es denn danach weiter? Weil das ist ja alles irgendwie finanziert werden.
Ja, also wir bemühen uns jetzt um Fördergelder an verschiedenen Stellen. Auch das muss man erstmal die Zeit und die Kraft dafür haben, zu suchen, wer kann was machen, was können wir da beantragen, wann können wir das beantragen, wer beantragt, wofür beantragen wir. Daran sind wir gerade sehr intensiv dabei. Dann muss man sehen, solange wir die Verantwortung haben, wird dieses Thema präsent sein und weiterentwickelt werden. Und wenn irgendwann mal neue Leute kommen, dann ist es an der Politik einzufordern, dass das weiter ein Thema bleibt. Ne? Also es kann ja jeder sagen, interessiert mich nicht. Im Moment könnte jeder sagen, das interessiert mich nicht, das machen wir nicht mehr, das schaffen wir jetzt wieder ab. Alles, was wir hier vielleicht erarbeiten uns zum Thema Inklusion, könnte man abschaffen. Aber das ist ja einfach eine Frage, welche Erwartungen die Politik formuliert an Menschen, die Theater leiten. Das wäre übrigens nochmal ein interessanter Gedanke. Also kann man nicht Inklusion auch in die Ausschreibungen mit reinnehmen, wenn man Intendanten sucht, Intendantinnen sucht, wenn man Museumsleiter sucht, wenn man Opernintendanten sucht, dann könnte das ja einfach ein Kriterium sein. Beschäftigst du damit? Hast du darüber Ahnung? Hast du Kompetenz? Möchtest du Kompetenz haben? Wo kommt das in deinem Konzept vor? Das wären wichtige Fragen, die man stellen könnte in Zukunft, wenn man Stellen besetzt.
Woher kommt denn Ihre eigene Motivation? Also einmal der Workshop war vielleicht auch zum Auslöser oder
ja. Der Workshop Trigger, hat was
aber das muss ja vorher, ja. Das muss ja weiter ja. brennen, ja. sag ich mal.
Nur, der Workshop hat was in mir zum Klingen gebracht, was schon vorher irgendwo da war. Und das ist, dass ich also politisch mich für alle möglichen Formen von Gerechtigkeit einsetze. Und ich finde es ungerecht, wenn Leute keine Teilhabe haben können. Ich finde es ungerecht, wenn Kinder nicht ins Theater gehen können. Deswegen hat man vor 30 Jahren hier ein Theater hingebaut und hat gesagt, Kinder sollen ein Theater haben. Das ist eine Vision, das ist richtig eine radikale Maßnahme, dass eine Stadt sagt, ich stelle den Kindern ein Theater zur Verfügung. Und so in diesem Kontext finde ich es total logisch, dass ich sage, aber wir sind noch immer noch nicht, wir haben immer noch nicht alle eingeladen. Ich habe die Vision von Kultur für alle und wie das geht, weiß kein Mensch. Alle sagen das, aber keiner weiß, wie es geht. Und ich möchte es Schritt für Schritt verwirklichen. Das ist sozusagen, das ist, und deswegen sozusagen eine Lebensaufgabe. Und da war dieser Workshop, wo ich so merkte, ich habe einen blinden Fleck gehabt in meinem Leben, nämlich dass ich mich mit Behinderung und Teilhabe auf im Theater nicht wirklich auseinandergesetzt habe. Und habe gesagt, okay, diesen blinden Fleck gehe ich jetzt an, dass ich den auflöse. Also es kommt für mich aus diesem, es ist kein Zufall, dass ich mich für Kindertheater beschäftige. Und das hat auch was mit der gleichen Frage zu tun, warum ich mich jetzt für Inklusion einsetze.
Also ich würde vielleicht nochmal umgekehrt mich der Frage annähern, dass ich neulich auf einem Festival war und da fragte mich ein Kollege von einem anderen Theater, wie macht ihr denn integrierte Ansätze? Macht ihr das einfach so? Und dann also dachte ich irgendwie, also wie man halt sonst so Theater macht, irgendwie aus sich heraus, wie man sonst Kunst macht. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist aber hier überhaupt gar nicht möglich. Ich muss ganz, ganz viel lernen. Und dann muss ich das sozusagen in der Produktion, also ich jetzt nur als Beispiel für uns alle, die wir das dann gemacht haben, ich muss dann Ich glaube, dass wir oft Theater auch ein Stück weit aus dem Bauch heraus entwickeln. Und den Bauch brauchen wir einfach auch für kreative Momente, ganz dringend sozusagen. Aber wenn da nicht genügend Handwerk vorher oder Training stattfand, dann kommt da ja auch nichts raus in die Richtung. Und ich kann für mich sagen, ich brauchte Schlüssel. Und die Schlüssel hat mir ganz klar ein Label in dem Programm Access Maker einfach gegeben, wo es für uns ja, ich glaube, das hat Stefan jetzt auch schon mehrfach benannt, deutliche, ganz nahe Verbindungen zu dem, was wir sowieso tun, wenn wir sagen, wie kann ein sechsjähriges Kind oder ein zweijähriges Kind oder wie kann ein Jugendlicher, der eben nicht mit dem berühmten Opernabo geboren ist, Theater überhaupt interessant finden? Was ist dessen, deren Realität? Wo ist was, was dann eine Bühnenkunst etwas dazu gibt, was man noch nicht brauchte, weil man es noch nicht kannte, aber wenn man es gesehen hat, für toll und wichtig empfindet, relevant empfindet. Und da sozusagen diese letzten fast nur Zentimeter, also im Nachhinein denke ich immer, wieso habe ich das vorher nicht erkannt, aber ich habe es nicht erkannt. Die kamen, glaube ich, wirklich durch das Lernen, das uns ermöglicht wurde, durch dieses geförderte Programm.
Und wir haben hier im Kinder- und Jugendtheater die Möglichkeit, sehr viel so einfach so auszuprobieren. Das große Haus ist nochmal eine andere Nummer, weil da ist sozusagen, das ist auf einem anderen Präsentierteller. Auch da gibt es die neugierige Offenheit für dieses Thema. Das entwickelt sich ein bisschen langsamer, weil ein großes Schiff braucht länger, um die Richtung zu wechseln. Aber es wird es tun und es tut es ja schon. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Vision, die eigentlich eine ähnliche ist, nämlich ein Stadttheater ist ein Theater für alle Menschen einer Stadt und sollte das versuchen zu verwirklichen. Und das ist aber noch ein bisschen schwerer, weil das sehr, sehr, sehr ausdifferenziert ist, so eine Stadtgesellschaft. Aber die Stadttheater müssen sich leider mit diesem Thema beschäftigen, weil das ist ihre Aufgabe.
Also das Projekt umfasst nur das junge Schauspielhaus? Nee. Ich hatte das damals so verstanden, dass es auch das...
Also das ganze Schauspielhaus, aber wir sind sozusagen Vorreiter, okay, weil wir hier ein bisschen schneller Dinge ausprobieren können als im großen Haus.
Und das sollen die anderen dann übernehmen beim großen Schauspielhaus?
Nein, also wir tauschen uns ja aus. Wir tauschen uns aus über Erfahrungen. Mhm. Zum Beispiel gab es eine Erfahrung mit Relaxed Performances in Schulklassen, mit Schulklassen. Dann haben Lehrer gesagt, wir versuchen gerade den Kindern beizubringen, dass sie Theater respektieren sollen im Sinne von sich nicht respektlos äußern, stillsitzen, nicht ihr Frühstücksbrot auspacken und das Essen nicht ihr Frühstück ausbrücken oder mit Kirschkernen werfen oder was auch immer. Jedenfalls versuchen sie diesen Respekt ihnen beizubringen und jetzt sagt ihr plötzlich, die Türen sind auf, ihr könnt rausgehen, wann ihr wollt, fühlt euch wohl. Und da ist ein kleiner Widerspruch. Wir sagen, wir haben aber Angst, dass unsere Kids das missbrauchen und dann sozusagen klassenweise aufs Klo gehen während der Vorstellung und nicht wiederkommen. So, da gab es tatsächlich Irritationen. Also das heißt, man muss bei all diesen Dingen, man muss reden. Transparenz, Transparenz, Transparenz. Sagen, was haben wir vor, warum haben wir das vor, einladen, möchtet ihr mitkommen, habt ihr Lust, uns auf diesem Weg zu begleiten, weil es ist ja kein Weg eines Theaters, sondern ein Weg einer Gesellschaft.
Vier Fotos zum Text mit den Bildunterschriften. Stefan Fischer-Fels, lächelnd, hat kurzes, volles Haar. Er trägt eine dunkle Jacke. Kirstin Hess hat langes, mittelblondes Haar, ein schmales Gesicht und trägt Kreolen. Szene aus »Das Mädchen, das den Mond trank« am jungen Schauspiel Düsseldorf. Vier Personen im Vorder, eine im Hintergrund, über ihnen ein großer Mond. Bis auf einen Mann rechts tragen die Figuren Fantasiekostüme, eine Frau einen Pullover mit Vögeln darauf. Eine Szene im Original in bläuliches Licht getaucht aus dem Tanzstück »Time to Shine« am jungen Schauspiel Düsseldorf. Auf und um eine gerüstartige Bühne herum vollführen Männer und Frauen unterschiedliche Bewegungen.
Theater ist das Schwerpunktthema der Januarausgabe der Sichtweisen. Außer Fischer-Fels und Hess berichtet Lavinia Knob-Walling über das Projekt Berliner Spielplan Audiodeskription. Ebenfalls in der Januarausgabe erzählt Claudia Schaffer, wie drei Veranstaltungspartner das Louis-Braille-Festival in Stuttgart vorbereiten. Schaffer ist Mitglied im Organisationsteam. Ebenfalls spannend der Bericht von Sophie von Stockhausen, die allmählich lernen musste, ihre fortschreitende Sehbehinderung zu akzeptieren. Sie können das gesamte Sichtweisen-Magazin auch online hören. Unter dbsv-inform.org steht es ebenso zur Verfügung wie die Audiopublikationen vieler Landesvereine des DBSV. Wenn Sie die Sichtweisen lesen möchten, bestellen Sie ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf@dbsv.org. Gern schickt sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sichtweisen-Team sagt Tschüss.